Ich habe für heute mir einen Text vorgenommen aus dem ersten Petrusbrief, wobei es nicht nur um diesen Text geht, sondern um die Schrift insgesamt. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 9. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch gesetzt worden sind. Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Bis dahin. Und ergänzend dazu aus der Offenbarung 1, Vers 6. Es geht in Vers 5 schon los: Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. In beiden Texten geht es um Priestertum. Das Priestertum, es ist von einem heiligen Priestertum die Rede, es ist von einem königlichen Priestertum die Rede. Es ist davon die Rede, dass diejenigen, zu denen hier gesprochen wird, zu Priestern gemacht worden sind. Und das ist ein sehr interessantes Thema, wenn man doch mal überlegt, dass von Priestern in den Gemeinden Gottes gar nicht so viel die Rede ist. Priestertum war ja im Alten Testament etwas, was Gott eingesetzt hat. Damals, in der damaligen Zeit, hatte das Priestertum eine ganz besondere Bedeutung. Die Priester waren Mittler zwischen Gott und Menschen, standen für die Menschen, für das Volk damals, für das Volk Israel ein und waren von Gott in besonderer Weise eingesetzt worden. Hier geht es aber nicht um Priester für das Volk Israel, nicht um Priester nach dem Alten Testament oder dem Alten Bund, sondern hier geht es darum, dass diejenigen, die angesprochen sind, Priester Gottes sind. Wer sind nun diese, die hier angesprochen werden? Nun, wenn wir an den ersten Petrusbrief denken, da spricht Petrus zu denjenigen, wir lesen es im Text in Vers 7, euch nun, die ihr glaubt, die spricht Petrus an mit diesem Text. Euch nun, die ihr glaubt. Und überhaupt, der ganze Petrusbrief ist ja ausgerichtet auf diejenigen, die gläubig sind. Ja, das lesen wir, dass der Brief sich an diejenigen richtet, die dem Herrn gehören. Gläubig, nicht im langläufigen Sinn, im landläufigen Sinne, in einem Sinne, in dem er heute vielfach verstanden wird, sondern gläubig im Sinne der Schrift, Menschen, die den Herrn in ihr Leben aufgenommen haben und die von Herrn ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Wiedergeborene, neugeborene Christen sind hier angesprochen. Und die sind Priester Gottes. Und wenn wir uns die beiden Texte angucken, dann finden wir auch keine Ausnahmen. Gott sagt nicht ausgenommen, nehmen wir mal die und die und die raus, sondern alle Gläubigen sind Priester Gottes. Das ist unser Thema heute, das Priestertum der Erlösten. Weil es so wichtig ist, sich da mal mit auseinanderzusetzen, denn offensichtlich scheint das ja so bei vielen gar nicht in den Köpfen drin zu sein. dem, der uns liebt, in Offenbarung 1, Vers 5, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Gott selbst hat auch heute, die heutigen Priester, nach seinem Wort, eingesetzt als Priester, wie damals schon. Also ist klar jetzt, alle Gläubigen sind Priester nach dem neuen Bund. Und was haben diese Priester zu tun? Sie haben geistliche Schlachtopfer zu erbringen. Das lesen wir in Vers 5. Ja? Also das ist der Sinn und Zweck eines Priestertums nach dem neuen Bund, geistliche Schlachtopfer darzubringen. Nicht wie im alten Bund die Priester, die haben auch Schlachtopfer dargebracht, aber sehr blutige, ja, das waren ja so halbe Schlächter oder Metzger. Aber der alte Bund ist deswegen nicht zu verachten oder an die Seite zu schieben, denn der alte Bund ist eine Vorschattung, ein Bild auf das Priestertum des neuen Bundes. Wir haben zum einen, es gibt also mehrere Belege dafür in der Schrift, mal beispielhaft. Zum einen sind damals die Priester auserwählt worden durch ihre Geburt. Es waren nur diejenigen aus dem Stamm Levi Priester, die aus dem Hause Aarons kamen. Heutzutage, auch heute sind die Priester nur diejenigen, die in einer bestimmten Weise geboren werden, nämlich von Neuem geboren werden, durch Gottes Geist. Die Priester damals durften in den Tempel und der hohe Priester dann nur einmal im Jahr ins Allerheiligste, wir wissen davon. In Christus dürfen wir vor Gott treten, Hebräer 10, die Verse 19 und 20. Die Priester wurden damals geheiligt, in besonderer Weise ausgesondert für den Dienst. Wir sind eine heilige Nation, heißt es in unserem Text hier. Verse 5 und 9, ein heiliges Priestertum, durch Gott selbst geheiligt. Ständig mussten sich die Priester damals waschen. Also das war eine Wascherei, das war wirklich Wahnsinn. Ne? Waschen, 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 damit der Status vor Gott aufrechterhalten werden konnte, rein zu sein vor ihm. Das war auch nur ein Bild. Wir heute sind einmal abgewaschen von unseren Sünden durch das Opfer Jesu Christi. Ein einmaliges Opfer, abgewaschen, geheiligt, brauchen uns jetzt nicht mehr zu waschen. Natürlich tun wir das auch, hoffe ich zumindest. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Einmal abgewaschen durch dieses Opfer. Und dann wiedergeboren durch seinen Geist. Das ist das allgemeine Priestertum, von dem so viel gesprochen wird. Ist doch in der letzten Zeit, sag ich mal so, in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten auch wieder sehr stark in den Vordergrund getreten, dieser Begriff. Man hat versucht, das Augenmerk darauf zu lenken. Aber ich befürchte, dass solange es Christen auf dieser Welt gibt, diese Thematik immer ein Problem ist. Überall gibt es Probleme damit, in jeder Gemeinde. Ein wichtiger Grund dafür ist das sogenannte Staatskirchentum. Wir haben ja die konstantinische Wende, die Zeiten, nachdem wir Gemeinden des Neuen Testamentes haben, so wie Paulus sie eingesetzt hat, so wie die Schrift uns eigentlich auch sagt, dass Gemeinden sein sollten. Und dann Konstantin, der seine große Chance in dem Kreuz sein, in dem Zeichen des Kreuzes, der dann das Christentum wirklich staatlich populär gemacht hat, ja sogar Vergünstigungen für Christen eingesetzt hat. Und da war natürlich klar, viele, die eigentlich überhaupt keinen Schnuppen am Christentum als solches hatten, haben aber aus ganz praktischen Gründen das Christentum gewählt. Und so kam es zu einem Kirchentum, wo vorher Menschen wirklich, man konnte ja fast sicher sein, dass die Menschen, die in der Verfolgung waren, dass die sich nicht einfach so dem Christentum angeschlossen haben. Natürlich gab es da auch ein paar Ausnahmen, aber das war eher selten. Jetzt war es so, dass es eher die Regel war, dass Menschen, die gar nicht wirklich dazugehörten, trotzdem dazukamen. Sogenannte Karteileichen, die haben wir heute noch. Menschen, die irgendwo auf einem Zettel stehen, in irgendeiner Kartei, aber da steckt überhaupt gar nichts dahinter. Die gesellschaftlichen Vorteile sollen ausgenutzt werden, genossen werden. Und deswegen wurden die Christen halbherzig, ohne Christus. Man dachte nicht daran, nicht im geringsten daran, den Priesterdienst zu tun, der uns hier im neuen Bund aufgezeigt wird. Es wurden stattdessen Priester eingesetzt. Man hat, obwohl doch alle Priester sein sollten, einfach gesagt, so, wir kümmern uns jetzt um die weltlichen Belange in der Gemeinde. Wir bringen auch ein bisschen Geld noch da rein. Und dann gibt es so ein paar Auserlesene, die sollen dann doch den Priesterdienst tun. Ja, man hat also Mittler in der Gemeinde geschaffen, obwohl das nach dem neuen Bund jetzt nicht mehr so sein soll. Mittler zwischen Gott und Menschen. Je mehr die Gemeinde heutzutage kirchliche Strukturen hat, umso weniger wird allgemeines Priestertum verwirklicht. Das ist doch ganz folgerichtig. Vielleicht sollten wir die Nase nicht zu hoch heben und sagen, naja, das betrifft uns nicht. Denn kirchliche Strukturen, die sind in fast jeder Gemeinde vorhanden. Ich will vielleicht mal sogar sagen, in jeder Gemeinde. Irgendwo ist da noch was, ja? Weil ja doch das sogenannte Abendland sehr stark vom Kirchenturm geprägt worden ist. Und die Christen sind sehr stark geprägt worden und die Gemeinden sind sehr stark geprägt worden, haben sich zum Teil daraus entwickelt und einiges wird einfach mit durchgeschleppt. Das ist normal. Und gerade deswegen ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ein zweiter Grund, warum allgemeines Priestertum nicht verwirklicht wird, ist möglicherweise die Bequemlichkeit. Es gibt nichts Schöneres, als anderen beim Arbeiten zuzugucken. Ja, geht mir auch so. Ist eine herrliche Sache. Man hat nicht viel Arbeit und es wird. Es funktioniert, es läuft. Ja. Und das ist ja auch Kennzeichen unserer arbeitsteiligen Gesellschaft. Man darf das ja nicht nur als negativ betrachten. Witz der arbeitsteiligen Gesellschaft ist, dass ich nicht alles selber machen muss, sondern dass die meisten Dinge, wovon ich persönlich profitiere, doch von anderen getan werden. Das ist eigentlich gar nicht falsch. Das Problem ist nur, wenn ich nur auf dieser Schiene fahre. Auch das ist ein gesellschaftliches Problem, aber eben auch ein Problem in den Gemeinden. Vielleicht ist es manchmal so, auch das kann ein Problem sein, dass man Dinge auf die lange Bank schiebt. Diese lange, lange Bank, ein Bild dafür, dass man Dinge, die eigentlich getan werden müssten, nicht tut. Dass man sagt, ach, es wird sich schon ein geeigneter Zeitpunkt dafür finden. Und ich muss sagen, das betrifft mich ganz persönlich. Auch ich bin jemand, der gerne Dinge vor sich her schiebt. Gerade wenn sie unangenehm sind. Dann denkt man immer, ach, es gibt ja noch andere Sachen zu tun. Ja? Man hat Alternativen und man muss ja irgendwo eine Entscheidung treffen. Und dann werden Dinge so auf die lange Bank geschoben. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass die Dinge, die ich auf die lange Bank geschoben habe, dass das meistens im Ergebnis nicht gut war. Das Ergebnis war meistens negativ und es wäre wirklich gut gewesen, das eine oder andere zur rechten Zeit auch anzupacken. So kommt es also, dass viele, die so heißen, gar nicht Priester sind, weil sie nicht von Neuem geboren sind, weil sie nicht das tun, was die Schrift eigentlich von Priestern fordert. Und umgekehrt, viele, die Priester sind, wissen es nicht oder sie ignorieren es einfach. Zumal sie eben auch nicht als solche bezeichnet werden. Was fordert nun die Schrift? Ich hatte es schon gesagt, geistliche Schlachtopfer. Und wenn wir überlegen, geistliche Schlachtopfer, da ist ja so ein Wandel drin, im Gegensatz zu früher, wo es um handgreifliche Opfer ging. Tierblut musste fließen. Jetzt geht es um geistliche Schlachtopfer. Gottes Geist ist also beteiligt hieran. Und vielleicht sollten wir da auch noch mal kurz einlenken von der Thematik her. Wenn es um das allgemeine Priestertum geht, dann sind wir ja sehr nah auch bei der Thematik Dienen. Christen sollen Diener sein. Der Herr sagt das ganz deutlich. Er sagt sogar, diejenigen, die vorne weg sein sollen, die die Ersten sein wollen, die sollen erstmal den anderen die Füße waschen. Die sollen dienen. Die Thematik ist sehr ähnlich und trotzdem haben wir eine andere Perspektive. Beim Dienen geht es vorrangig um das Verhältnis untereinander. Da geht es darum, wie tue ich anderen Gutes in der Gemeinde oder auch darüber hinaus. Hier beim Priestertum geht es um den Blick auf Gott. Da geht es um einen anderen Blickwinkel. Es geht darum, dass ich selbst als jemand, den Gott dafür eingesetzt hat, für Gott handle, wenn das auch sicherlich an anderen Menschen geschieht. Wir werden noch Beispiele dazu hören. Wenn es sicherlich eben etwas ist, was sich in dieser Welt abspielt, trotzdem geht es darum, dass Gott selbst beteiligt ist an dieser Art des Dienstes, Priestertum. Gottes Geist ist also beteiligt. Er selbst muss Beweggrund und Ziel des Opferns sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Petrus und auch später Johannes in der Offenbarung da nochmal deutlich darauf hinweist, Priestertum, nicht nur dienen als solches, sondern Priestertum als etwas von Gott Eingesetztes. Das soll unseren Blick natürlich immer wieder auch nach oben richten, wenn wir dienen. Sonst kann das Dienen leicht in eine falsche Richtung gehen. Aus Liebe zu ihm soll Priesterdienst getan werden. Sollen geistliche Schlachtopfer dargebracht werden. Nicht als eine religiöse Handlung, nicht um Gott gnädig zu stimmen, nicht um eine Gegenleistung von ihm zu erlangen. Vielleicht auch als etwas, was schon längst passiert ist am Kreuz von Golgatha, wo wir ja auch immer dazu neigen, wieder dahin zurückzufallen, zu meinen, ich muss jetzt irgendein bisschen, was muss ich noch selber tun? Da muss ich noch was dran machen. Nein, allein die Liebe zu Gott soll Beweggrund sein für unseren Priesterdienst. Das ist die Voraussetzung, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Was sind das nun für Schlachtopfer? Nun, das Neue Testament ist voll davon. Und an manchen Stellen wird dann auch teilweise tatsächlich der Begriff Opfer verwendet. Das finde ich interessant und deswegen habe ich mal davon so ein paar Stellen rausgesucht. Zum Beispiel haben wir Hebräer 13, Vers 15. In Hebräer 13, Vers 15 lesen wir: Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Lobopfer. Das tun wir, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir singen, wenn wir Gott anbeten, dann loben wir ihn als den Schöpfer aller Dinge, als den Herrn aller Dinge, als den Herrn aller Herren und König aller Könige. Es ist ja hier von einem königlichen Priestertum die Rede. Wir sind also nicht irgendwelche Priester Gottes, sondern Priester Gottes, die von einem Königtum herrühren, von einem Königtum eingesetzt sind. Gott selbst ist König aller Könige. Wenn wir überlegen, wie herrlich schon so ein König ist, aber Gott selbst ist König aller Könige. Er steht weit darüber. Stellen wir uns mal so die Pracht eines Königtums vor, eines Königs. Und dann müssen wir noch unendlich viel mal dazu nehmen. Er ist des Lobes wert. Das ist ein Priesterdienst, den wir tun. Lobopfer darbringen. Ja, wo wir vom Loben sprechen, da ist das Danken nicht fern. Ne? Dankopfer. Psalm 50, die Verse 14 und 23 sind uns wahrscheinlich allen hinlänglich bekannt. Psalm 50. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dank opfern. Hier geht es nicht um die Dankopfer der damaligen Zeit. Ich hatte ja schon gesagt, alter Bund. Priesterdienst des Alten Bundes. Hier geht es darum, dass wir Dank sagen. Das Neue Testament spricht sehr viel vom Danksagen, von Danksagung. Aber es spricht auch davon, dass wir dankbar sein sollen. Seid dankbar. Das ist die Voraussetzung, um Dank sagen zu können. Zumindest, wenn ich nicht ein Heuchler sein will. Wenn ich in meinem Herzen nicht dankbar bin, dann kann ich auch nicht richtig Dank sagen. Also Dankbarkeit ist Voraussetzung und es ist eine Frage der ewigen Sicht, ob ich dankbar sein kann oder ob ich es nicht sein kann. Denn Gründe zu meckern, die finde ich sowieso immer. Ja? Das kann noch so rund laufen, man findet immer noch das Haar in der Suppe. Und es gibt tatsächlich Christen, die das Haar in der Suppe wirklich immer finden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Blick nach oben richten, sind auf das, was droben ist, gerade wenn es um das Danken geht. Denn wir sollen ja sogar Dank sagen in allen. Das ist dann die etwas schwerere Prüfung. Ne? In allen Dingen Dank sagen. Das geht ja fast schon ein bisschen zu weit. Ne? Für alles. Man mag sagen, das ist ja wohl ein Witz, das kann doch nicht sein. Es gibt doch immer noch negative Elemente in meinem Leben, wo ich sagen muss, das kann unmöglich wahr sein. Und ich habe es selber erfahren. Wenn es zum Beispiel in einer Erkrankung, bei einem Unfall darum geht zu sagen, ja, wir haben doch Römer 8, 28. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Denen, die nach Gottes Vorsatz berufen sind. So heißt es in Römer 8, 28. Das heißt also, wenn ich zu dieser Gruppe gehöre, der neugeborenen Menschen, dann gilt für mich diese Verheißung, alle Dinge dienen mir zum Besten. Und ich habe, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, wenn man Menschen das sagt, dann erlebt man, also auch Christen meine ich jetzt, Menschen sowieso, aber wenn ich das Christen sage, dann erlebe ich, das kann man doch so nicht sagen. Also ist das doch nicht gemeint. Na klar ist das so gemeint, genau so. Das Problem ist natürlich, dass wir eine menschliche Sicht der Dinge haben. Wir können ja vielleicht auch gar nicht erkennen, was Gott wirklich wollte, was er damit bezwecken wollte. Wir wissen es oft gar nicht. Wir können wirklich manchmal nur sagen, und das ist unser Problem, ich vertraue Gott. Ich vertraue, dass es genau so ist. Und das ist die Schwierigkeit daran, weil wir es nämlich mit unseren menschlichen Augen nicht sehen können. Es gibt eine Begebenheit, da hat Gott mich sehen lassen. Und da bin ich sehr froh drum. Das hat mein Vertrauen, mein Glauben sehr gestärkt. Ich habe 7 Jahre lang in Neubrandenburg gearbeitet und es war immer eine ziemlich lange Fahrt dorthin. Und zur damaligen Zeit hatten wir ein Auto, das war ein wahrer Spritfresser. Also wenn ich da nach Neubrandenburg fuhr, da konnte ich sehen, wie die Tanknadel sich, konnte ich beobachten, wie die sich so schön runtersenkte. Ja. Der hat ordentlich geschluckt. Und das war natürlich das total unpassende Auto für diesen Zweck. Und ich hatte dann später, das war gar nicht lange, vielleicht ein paar Monate später, nachdem ich angefangen hatte, einen Unfall mit diesem Wagen. Das war eine sehr ungünstige Wetterlage, es hatte die ganze Zeit schon geregnet und dann plötzlich klarte es auf im Januar und es war plötzlich alles glatt. Also sehr, so plötzlich, da hatte ich nicht mit gerechnet und dann auf einer Höhe kam auch noch Seitenwind dazu, sodass das Auto, ich fühlte mich mehr wie auf dem Schiff wie im Auto und dann landete das Auto halt auf dem Acker, auf dem Dach. Zum einen durfte ich mich darüber freuen, dass Gott mich bewahrt hat, ich hatte überhaupt nichts. Der Fahrer hinter mir, der dann ausgestiegen ist, der nach mir geguckt hat, der sagte, es wäre völlig ausgeschlossen, dass ich nicht verletzt sei. Das könnte er nicht glauben. Er hätte das ja gesehen, was da passiert wäre. Und wahrscheinlich hätte ich nur einen Schock und würde noch nicht wissen, ich sollte mal zum Krankenhaus gehen. Aber es war wirklich absolut nichts. Nicht ein Kratzer. Das ist die eine Sache, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Alle Dinge dienen denen zum Besten. Und Gott hat mich erkennen lassen, dass das Auto, das ja nun schrottreif war, durch ein anderes ersetzt wurde, das für diese Zwecke, nämlich dorthin zu fahren, viel besser war. Wir haben uns dann ein anderes Auto angeschafft, das sehr, sehr spritsparend war. Und immer, wenn ich dann später gesehen habe, wie lange ich da mit einer Tankfüllung fahren konnte, hat es mich daran erinnert, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Selbst so ein Unfall, der ja nun wirklich überhaupt nichts Gutes an sich hat, absolut nicht. Aber Gott kann etwas daraus machen, was auch uns noch zum Guten dient. Das habe ich damals erfahren und ich muss sagen, das stärkt Vertrauen. Merken wir uns diese Dinge, wenn Gott in unser Leben eingreift, auch in unangenehmer Weise, und wir feststellen, Gott hat trotzdem Gutes gewirkt. Das ist für uns selbst, für unser Glaubensleben gut. Dankbar sein nun in allem, ich glaube, das hatte ich damals auch nicht so drauf, so direkt nach dem Unfall, glaube ich nicht. Obwohl ich relativ ruhig geblieben bin, das lag wirklich auch daran, dass ich mich tief geborgen fühlte im Herrn. Ja, also ich, als ich da ausstieg aus dem Wagen und gemerkt habe, es war wirklich so überhaupt gar nichts, es ist sowas von gut abgelaufen, da fühlte ich mich schon sehr ruhig und geborgen im Herrn. Das war eine gute Sache. Aber dieses Gefühl der Dankbarkeit, das kam dann nicht in mir auf, weil ich es ja doch trotzdem als etwas höchst Negatives angesehen habe. Und ich glaube, das ist auch nicht einfach, in einer negativen Situation zu sagen, ich will trotzdem Gott dafür danken, ich will dankbar sein in allem. Aber wenn wir das schon nicht hinkriegen, dann wollen wir doch mal bedenken, wie viele gute Dinge Gott in unserem Leben tut, auch sichtbar, augenscheinlich gute Dinge. Dass Gott uns in eine Gesellschaft hineingestellt hat, wo es uns so gut gehen darf. Dass wir viele Dinge haben, die unser Leben sehr angenehm machen. Dass wir im Tagtäglichen, im Kleinen, immer wieder erleben dürfen, wie Gottes Fürsorge da ist, dass er uns reich beschenkt jeden Tag und vielleicht eben gerade auch nicht unbedingt so mit den materiellen Dingen, die ja teilweise auch wirklich für uns gar nicht so gut sind, sondern im Geistlichen, in den geistlichen Dingen, dass er uns selber, er selbst uns zu seinen Kindern gemacht hat, dass er uns neues Leben geschenkt hat in Jesus Christus, dass seine Gnade für uns täglich neu ist, dass wir täglich aus seiner Gnade leben dürfen. Viele, viele Dinge, die uns einfallen müssen, abgesehen von den vielen materiellen Dingen, die wir hier aufzählen könnten. Aber das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Man ist doch vielleicht eher von der menschlichen Mentalität, von der sündigen Natur her geneigt, eher erstmal nach dem Negativen Ausschau zu halten. Darin müssen wir uns üben, keine Frage. Und ich will mal sagen, so hilfreich ist auf jeden Fall, dass wir jeden Tag uns das Wort Gottes vornehmen. Dass wir darin forschen, dass wir uns da immer wieder auch über Gott Gedanken machen. Wir hatten jetzt im Zeltlager mit den Kindern jeden Morgen eine stille Zeit, zeltweise. Und da war es für mich immer wieder wichtig, den Kindern zu sagen, wenn ihr den Text gelesen habt, dann macht euch Gedanken darüber, was zeigt uns hier dieser Text über Gott? Was lernen wir über Gott in diesem Text? Das ist für uns auch wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Was lernen wir über Gott? Ein weiteres Opfer des Priestertums im Neuen Bund ist natürlich das Gebet. Psalm 141, Vers 2. Wir wollen uns immer wieder Gott zuwenden, ihn anbeten, ihn anflehen. Eigentlich heißt es ja an vielen Stellen in der Schrift, oder ist gemeint an vielen Stellen, wo wir vom Beten reden, vom Bitten, dass wir ihn anflehen sollen. Fleht Gott an, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wir haben es vor 4 Wochen hier einmal kurz beleuchtet. Eigentlich ist Anflehen gemeint. Darin wollen wir uns auch üben. Und das Gebet als solches ist natürlich gerade für Priester wichtig. Denn wir sollen ja auch für andere einstehen. Das ist übrigens eine Parallele zum Priestertum der alten Zeit. Priestertum als so etwas, was eben auch einsteht für andere, für das Volk. Für unser Volk und Vaterland dürfen wir einstehen. Wir dürfen beten. Wir dürfen beten für diejenigen, die in Hoheit sind. Das vergisst man so leicht, weil die da oben vielleicht auch nicht immer so nach unseren Augen so das Richtige machen. Ne? Denken wir mal an Bundeskanzler, an Minister. Da denkt man dann immer, ey, für die kann ich doch nicht beten. Ne? Aber die Schrift sagt es uns, wir sollen auch für die beten. Vielleicht auch gerade, dass sie so ein bisschen Blickweisheit bekommen für die Ordnungen Gottes, dass die wirklich gut sind. Dass diese Ordnung Gottes auch für ein gottloses Volk wirklich gut sein können. Das zu erkennen, das zu begreifen. Natürlich eine Sache, die auch zum Priesterdienst gehört, das Geben. Philipper 4, Vers 18. Im Philipperbrief lesen wir 4, Vers 18. Ich habe alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Paulus hat also hier etwas von der Gemeinde in Philippi bekommen und er sagt den Geschwistern in Philippi, das ist ein Opfer. Wir sprechen auch manchmal vom Opfern, ne? Ein Opfer geben, opfern, wenn es darum geht, Gaben, weltliche Gaben weiterzugeben. Es geht gar nicht unbedingt um die Quantität, um die Menge. Es geht mehr um die Einstellung, wie geben wir. Das erfahren wir auch von Paulus, dass es darum geht, dass wir unseren Blick auf Gott gerichtet haben, dass wir, wenn wir geben, nicht so sehr darauf aus sind, Lob zu empfangen. Das war damals bei den Pharisäern, bei den Religiösen der damaligen Zeit ein großes Problem. Man hat sich da mit Trompeten hingestellt und hat trompetet und posaunt, wenn einer etwas Besonderes, etwas Großes gegeben hat. Und Jesus musste sagen, die Witwe mit ihrem kleinen Pfennig, die hat mehr gegeben als die, die sich da groß feiern lassen. Das ist es. Es kommt auf die Einstellung an. Wie immer bei Gott, denn Gott sieht das Herz an. Nächster Punkt, das Wohltun und Mitteilen, vergesst nicht. Wir hatten gerade schon im Hebräer Kapitel 13 gelesen, da geht es noch ein bisschen weiter. Hier sind also zwei Stellen zum Opfer direkt nebeneinander. Hebräer 13, Vers 16, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Wohltun und Mitteilen. Da ist die Wohltätigkeit gemeint. Hat vielleicht auch etwas schon mit dem Geben, was ich gerade erwähnte, zu tun. Aber Wohltätigkeit bezieht sich sicherlich auch darauf, dass man sich Zeit für Menschen nimmt. Dass man gerade an diejenigen denkt, die außen stehen. An Menschen, die sich im Seniorenheim befinden. An Menschen, die krank sind. Denen einen Besuch abzustatten. Zeit für sie zu haben. Zuzuhören. Ich glaube, gerade ältere Menschen brauchen sehr viel mehr Zeit, dass man ihnen zuhört, als dass man selber ihnen was zu sagen hat. Das Ganze ist auch in der Gemeinde Jesu manifestiert in dem Wort, einer trage des anderen Lasten. Es ist, wenn man in einer vom Lebensablauf her schwierigen Situation ist, absolut notwendig, Gemeinschaft zu haben. Wir können in manchen Phasen des Lebens noch ganz gut alleine klarkommen. Aber gerade in den schwierigen Phasen des Lebens ist es ganz wichtig, Zuwendung zu haben in Form von Zeit. Dass Menschen Zeit für jemanden haben. Das Mitteilen im Sinne von Reden. Mitteilen würde man ja vielleicht jetzt direkt wörtlich verstehen, wenn ich mich jemandem mitteile, ich erzähle dem was, aber das steht gar nicht so im Vordergrund. Vor allen Dingen darf das Reden auf keinen Fall Selbstzweck sein. Soll nicht dazu dienen, dass ich mich präsentiere, dass ich jetzt unbedingt irgendwas loswerden muss. Einer trage des anderen Lasten. Auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Priesterdienstes. Und es kann auch sein, dass jemand einmal seelsorgerlich tätig werden sollte. Auch da haben wir ja eine gewisse Begrifflichkeit. Es gibt die sogenannten Seelsorger. Ich behaupte, dass jeder wiedergeborene Christ Seelsorger sein kann. Natürlich nicht jeder in gleicher Weise, das ist klar. Aber Seelsorge kann schon darin bestehen, dass ich einfach mal Ohr aufsperre. Einfach mal zuhöre. Das reicht oft schon. die Gabe des Evangeliums. So nennt Paulus die Heiden oder seinen Dienst in Bezug auf die Heiden. In Römer 15, Verse 15 und 16 weist er darauf hin, dass Gott ein Opfer der Nation zuteil werden soll. Gott hat Paulus hier als den Heidenapostel eingesetzt und nun soll es so sein, dass der Paulus gerade die Heiden zu Gott bringt. Römer 15, 15 und 16. Ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade. Ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nation, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Priesterlich am Evangelium Gottes dienen. Naja, das war der Paulus, der war ein besonderer Priester. Das ist ganz klar. Er hatte eine besondere Aufgabe bekommen. Sein Apostelamt, das er ausgeübt hat, war einmalig. Das können wir nicht kopieren. Das ist klar. Und doch finde ich dieses priesterliche Dienen am Evangelium, auch das ist etwas, das, woran jeder Christ Anteil hat. Das kann nicht jeder in gleicher Weise tun. Auch da möchte ich nochmal zurückverweisen auf die Thematik vor 4 Wochen, wo es um Mission ging. Gott hat Christen unterschiedliche Gaben gegeben. Und wir sollten allein durch unser Leben, dass wir doch in manchen Fällen einfach irgendwie anders sind als die anderen, allein dadurch sollten wir Menschen aufmerksam machen. Die sollten aufmerksam werden. Auch das kann evangelisieren sein. Vielleicht haben wir es nicht so mit dem Reden. Vielleicht können wir Menschen mal einfach etwas schriftlich weitergeben. Ich habe gehört von eurem Tisch, von eurem Büchertisch, ich denke, da ist es auch Anliegen, Menschen, die Gott nicht kennen, zu erreichen. Das ist wichtig. Auch ein Priesterdienst, den wir tun, wenn wir Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie am Sinn des Lebens vorbeilaufen. Letztlich, und das fasst eigentlich alles zusammen, haben wir ja den Text in Römer 12, Vers 1, auch ein allen bekanntes Wort. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Gott ein Opfer dadurch bringen, dass ich mich selbst ihm zur Verfügung stelle. Das fasst natürlich hier alles zuvor Gesagte zusammen. Das ist im Grunde genommen hier die Kernstelle, wenn es um den Priesterdienst geht. Sich selbst Gott zur Verfügung stellen. Das erfordert erstmal eine ganz konkrete Entscheidung, zu sagen, jawohl, ich will Gott dienen. Ich will Priesterdienst für ihn tun. Ich will mich selbst zum Opfer für ihn geben. Und wie so oft im Leben kann es passieren, dass das eine Weile gut geht und dass es dann auch mal wieder schwierige Situationen gibt, wo man merkt, ich verfolge doch jetzt sehr stark andere Interessen. Ich bin sehr stark in eine andere Richtung unterwegs. Gemeint ist hier nicht, dass wir nicht ein Leben in dieser Welt leben dürfen. Ich muss immer wieder davor warnen, eine falsche Vorstellung von Römer 12, Vers 1 an den Tag zu legen, denn Gott möchte, dass wir in allem, was wir tun, ihn ehren. Das ist das Entscheidende. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, in dem wir uns Gott zum Opfer hingeben, im Tagtäglichen, im Beruf, in der Familie. Das sind oft so Dinge, die wir als nicht besonders heilig ansehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Auto wasche, oder wenn ich meinem Sohn bei den Hausaufgaben helfe. Oder wenn ich meiner Frau mal in der Küche helfe. Das ist ja überhaupt nicht heilig. Und trotzdem kann ich dadurch Gott ehren, wenn ich das mit der richtigen Einstellung tue. Das sind so die kleinen Dinge, die wir oft ausklammern. Und trotzdem gibt es Dinge, die Gott vielleicht dann eben doch nicht zur Ehre dienen. Und diese Dinge meinte ich, als ich gesagt habe, man driftet mal vielleicht irgendwo ab. Wenn mir auf einmal die Dinge dieser Welt so fürchterlich wichtig werden, mein beruflicher Erfolg, ich merke auf einmal, das frisst meine ganze Zeit. Ich habe für nichts anderes mehr Zeit. Ich muss mich echt jetzt da hinterklemmen, damit ich auf der Erfolgsleiter bleibe. Damit der Zug nicht abfährt. Und es gibt viele andere Dinge im ganz persönlichen Leben, viele, viele Beispiele, wo es so sein kann, dass ich mein Augenmerk nicht mehr Richtung Gott gerichtet habe. Gott möchte hier, dass wir ein Leben führen vor ihm, ein ganz normales Leben führen. Wir müssen nicht die großen Missionare sein. Wir müssen nicht die großen Evangelisten sein. Wir müssen auch nicht jetzt wahnsinnig reich sein, um ständig wer weiß was geben zu können. Darum geht es doch überhaupt nicht. Sondern es geht entscheidend darum, dass ich in allem, was ich tue, die Ehre Gottes im Auge habe. Und da ist es erforderlich, und damit schließe ich, dass wir den Kontakt zu Gott halten. In jeder Phase unseres Lebens. Wenn es schon so ist, dass wir in jeder Phase unseres Lebens Gott ehren sollen, dann ist eben auch erforderlich, dass wir in jeder Phase unseres Lebens die Nähe zu Gott haben. Das heißt nicht, dass ich immer jede Minute, jede Sekunde an Gott denken kann. Das ist unmöglich. Es gibt manchmal Dinge in meinem Leben, da muss ich mich sehr stark konzentrieren, um das zu tun, um das richtig zu tun. Nein, es geht darum, ganz allgemein Nähe zu Gott zu behalten, dass ich die wichtigen Dinge, die ich als Christ gelernt und die ich geübt habe, dass ich die nicht fallen lasse. Jeden Tag sein Wort zu nehmen, mich damit zu beschäftigen. Ich hatte es gerade schon gesagt, ganz, ganz wichtig. Dadurch mich immer wieder von Gott neu ausrichten lassen. Jeden Tag mir Zeit auch dafür zu nehmen, zu Gott zu beten, ihm zu danken. Machen wir uns Gedanken dazu, wo kann ich ihm in besonderer Weise auch danken? Immer wieder. Es gibt ein paar Dinge, die sind für uns selbstverständlich hier in unserer Gesellschaft. Und doch ist es des Dankes wert, auch für das tägliche Brot zu danken. Wir wollen uns immer wieder darin üben, uns darin befleißigen. Damit komme ich zum Abschluss. Dieses Thema, Gott ein Priester zu sein, das ist unserem Denken völlig fremd. Vielleicht nehmt ihr das einmal mit. Nehmt das mal mit in die nächste Woche und macht euch mal Gedanken dazu, was das bedeutet. Ich finde das hochinteressant, weil wir ja auch dieses Beispiel, wie gesagt, das ist ja nicht was Gott gemacht hat und dann gesagt hat, ach, eigentlich war das Quatsch, hätte ich mal sein lassen sollen. Das Priestertum des Alten Bundes ist ja ein sehr, sehr wichtiges Bild auch dafür, ja. Eine Vorschattung dessen, was jetzt hier in unseren Gemeinden eigentlich dann da sein sollte.